Attention. Das sind die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Selten golden und ganz sicher nicht täglich, aber wir haben uns stets bemüht. Also meistens. Nun gut, zu besonderen Anlässen. Wie eben heute zum Thema Musik. Die Daily Nuggets. Jetzt.
Herzlich willkommen bei Musikradio 360. Heute mit ein bisschen belegter Stimme. Sorry dafür. Ich hatte eine leichte Erkältung erwischt. Letzte Woche hatte ich nicht nur eine belegte Stimme, sondern auch ein belegtes Hirn. Deswegen wurde ich vollkommen zu Recht darauf hingewiesen, dass in unserer Sendung über die Bee Gees vollkommen unrichtigerweise behauptet wurde, und zwar von mir, dass Barry Gibb inzwischen verstorben sei. Das stimmt nicht, der lebt zum Glück noch, danke an Tim aus Hamburg. Die Sendung heute passt trotzdem ein wenig zu letzter Woche. Die Bee Gees, Mitte der 70er Jahre, weg vom Fenster, erst nach 5 Jahren das Comeback mit rund erneuertem Sound. Disco statt orchestralem 60s-Pop. Die Show heute ist übrigens inspiriert von einem Artikel der Plattensammlerzeitschrift Mint, wo noch viel mehr Comeback-Beispiele diskutiert werden. Ich kann euch nur empfehlen, regelmäßig Mint zu lesen. Comebacks in der Welt des Rock'n'Roll sind natürlich erst so seit Ende der 60er Jahre möglich. Schließlich wurde der Sound erst um 1956 mit Bill Haley salonfähig. Das erste große Comeback, deshalb, wie sich das gehört, vom vielleicht größten Rock'n'Roller überhaupt, Elvis Presley. Hier ist er mit Trouble-Guitar-Man.
You're looking for trouble? You came to the right place. Looking for trouble? Just look right in my face. I was born standing up and talking back. My daddy was a green-eyed man to judge me because I'm evil. My middle name is Misery. Well, I'm evil. Oh, don't you mess around with me. Sundown, I love Kingston with my guitar under my coat. I hitchhiked all the way down to Memphis, got a room at the YMCA. And for the next 3 weeks, I went to hunt them nights, I was looking for a place to play. Well, I thought my picket would set them on fire, but nobody wanted to hire a guitar man. Well, I nearly about starved to death down in Memphis. I run out of money and luck, so I bought me a ride down to Macon, Georgia on an overloaded boat. I bumped on down to Panama City, started picking out some of them all-night bars. I'm hoping I can make myself a dollar making music on my guitar. I got the same old story them all-night beers. You know there ain't no room around here for a guitar man. So I slept in the hobo jungle. I rode 1,000 miles of track. Till I found myself in Mobile, Alabama. Had a club they called Big Jack's. A little four-piece band was jamming. So I took my guitar and I set in. I showed them what a band would sound like. Oh, this way you little guitar man. Show them, son. Take a trip down to the ocean, find yourself down in Mobile. Made a night to a club called Jack's, and you got a little time to kill. And in spite of that crowd of people, you'll wind up by the hill dead floor. They're digging to find a little five-beat groove, but now they got the Lexico. Guess who leaving that five-beat? And well, wouldn't you know, is that swinging little guitar?
Thank you. Das war Elvis aus dem Album Elvis TV Special von 1968. Elvis' Karriere hatte schon einmal einen Bruch erlebt, als er zum Militär eingezogen wurde, einen größeren Teil davon in Hessen absolvierte und deswegen musikalisch weg vom Fenster war. Nach seiner Rückkehr in die USA wollte sein Manager Colonel Tom Parker einen neuen Karriereschwerpunkt setzen. Elvis sollte Filmstar werden. In der Folge spielte er Hauptrollen in Low-Budget-Komödien, seine Plattenveröffentlichungen waren Soundtrack-Zusammenstellungen. Als ernstzunehmender Musiker wurde er kaum noch wahrgenommen. Angeblich war es Beatle Paul McCartney, der ihm riet, dringend wieder richtige Alben zu produzieren. Elvis tat, wie geheißen, und kehrte außerdem nach 7 Jahren Pause auch noch auf die Bühne zurück. Und das mit großem Tamtam. Der Fernsehsender NBC produzierte ein Special, in dem Elvis wieder als Rocker auftrat, unter anderem mit seiner Originalband aus den 50ern, stilecht, im schwarzen Lederanzug. Die Basis war gelegt für die letzte Karrierephase, wo die Live-Auftritte meist in Las Vegas stattfanden und Parker dafür sorgte, dass Elvis' Glaubwürdigkeit als Rocker wieder den Bach runterging. Der King of Rock'n'Roll starb 1977 als vereinsamtes Drogenwrack. Geld hatte allerdings genug gehabt zu diesem Zeitpunkt. Nicht ganz so reich war die folgende Band, aber auch sehr erfolgreich in den 60ern. Hier sind die Byrds mit Full Circle.
Funny how the circle turns around. First you're up, and then you're down again. Though the circle takes what it may give, each time around it makes it live again. Funny how the circle.
Full Circle von den Byrds aus dem Jahr 1972. Die Byrds waren eine Band, die hatten alles. In den 60ern waren sie die amerikanische Antwort auf die Beatles. Sie waren gespickt mit kompetenten Musikern und Sängern. Sie machten Bob Dylan, Folksongs zu Rockhits und ganz nebenbei erfanden sie den Jangle Pop und waren Geburtshelfer des Country Rock. Was sie auch hatten? Große Egos, die zu viel Streit führten, weshalb die Originalband schnell in ihre Einzelteile zerfiel. David Crosby wurde später mit Crosby, Stills & Nash noch erfolgreicher. Gitarrist und Sänger Roger McGuinn führte die Band durch diverse Häutungen und schwindenden kommerziellen Erfolg bis 1972 Impresario David Geffen ein Angebot machte, die Originalband wieder zu reformieren. Das daraus hervorgegangene Album, aus dem wir gerade ein Stück gehört haben, hat einen schlechten Ruf, war 1972 in Zeiten von Instrumentalschlachten von Prog-Rock-Giganten wie Yes oder Hardrock-Bands wie Led Zeppelin ein bisschen aus der Zeit gefallen. Die Platte ist aber besser als ihr Ruf. Der berühmte Harmoniegesang saß immer noch wie eine Eins. Coverversionen von Neil Young oder Joni Mitchell rundeten das Werk ab. 9 Jahre später feierte Prog-Rock-Legende King Crimson ein Comeback und erfand sich dabei komplett neu. Hier ist Taylor Hun Jin Jade.
I'm in this band here, you know? I'm in this band, you know? And we're making making a recording, you know? It's just about New York City, it's about crime in the streets. The explanation was going nowhere, but finally they just kind of let me go. I don't know why. So I walk around the corner, I'm like shaking like a leaf now, and I thought, this is a dangerous place once again, you know? Who should appear? The two policemen.
Taylor Hun Jinjet von King Crimson, die von 1969 bis 1974 7 Studioalben veröffentlicht hatten, geprägt von Gitarrist Robert Fripp, der bis heute das Mastermind hinter der Band ist. Fripp arbeitete in der zweiten Hälfte der 70er Jahre als Gastmusiker auf Alben von David Bowie und Peter Gabriel und lernte dabei Gitarrist Adrian Belew und Bassist Tony Levin kennen. Mit beiden ließ er King Crimson wieder aufleben und oh Wunder, das klang alles ganz anders als vorher. Wenn es überhaupt an etwas erinnerte, dann an Soloalben von Brian Eno oder die Talking Heads. 3 Alben gibt es von dieser Besetzung von King Crimson, bevor der nächste große Bruch kam und erst 1995 folgte das nächste Comeback mit einem wieder neuen Sound. Einige der damaligen Musiker haben allerdings diese frühe 80er-Jahre-Besetzung von King Crimson gerade wieder aufleben lassen. Blue und Levin sind beide mit dabei. Sie nennen sich nun Beat und haben gerade einen Live-Mitschnitt veröffentlicht. Robert Fripp ist nicht mit dabei, dafür Gitarrenlegende Steve Vai. Die nächste Künstlerin hatte in den späten 60ern und frühen 70ern große Erfolge gefeiert, war dann aber fast 10 Jahre weg vom Fenster. Bis 1984. Hier ist Tina Turner mit Steel Claw.
Tell
Steel Claw, die Stahlkralle aus dem Comeback-Album Private Dancer von Tina Turner. Ihre erste Karriere hatte Tina mit ihrem Ehemann Ike, der selbst mit Rocket 88 lange vorher für den wohl ersten richtigen Rock'n'Roll-Song verantwortlich war, gefeiert. Mit Unterstützung eines PR-Manns ergatterte Tina Turner nach einer langen Durststrecke und nach der Trennung von Ike nicht nur einen großen Plattenvertrag, sondern auch die Hilfe von 4 Produktionsteams, die ihre Soul-Röhre in Szene setzten. Unter anderem die Synthie-Popper von Heaven 17, die Turner schon 2 Jahre vorher zu einer Zusammenarbeit eingeladen hatten. Das Ergebnis konnte voll überzeugen. 7 der 9 Songs auf dem Album wurden Hitsingles. Ich habe absichtlich eins der anderen beiden ausgewählt, die nicht so bekannt sind, denn so rockig wie da klang Tina Turner später nie wieder. Viele der Folgealben waren generisch klingende 80er-Jahre-Produktionen, zugeschnitten auf das Reproduzieren der etablierten Erfolgsformel. 3 Jahre später feierte dann die bekannteste unbekannte Band der Welt ihr Comeback. Hier sind Grateful Dead mit Touch of Grey. Touch of Grey von Grateful Dead, die zwischen 1967 und 1980 11 Alben veröffentlicht hatten. Sie waren die Band der amerikanischen Gegenkultur, standen sinnbildlich für ein Amerika, das sich von Konsum und Kapitalismus abgekoppelt hatte. Ihre Fans waren treu ergeben und fanatisch, reisten ihrer Band hinterher, machten jeden Auftritt zu einem Erlebnis. Ganz im Sinne des Antikapitalismus erlaubten die Dead ihren Fans, ihre Konzerte offiziell per Kassettenrekorder mitzuschneiden. Mittlerweile gibt es eine Flut von Aufnahmen, die nach dem Ende der Band veröffentlicht wurden, weil ja von jedem Konzert Mitschnitte existieren, und zwar mehr als nur einer. Die lange Pause ab 1980 hatte nicht zuletzt mit den persönlichen Problemen von Gitarrist und Teilzeitsänger Jerry Garcia zu tun, der 1983 wegen Drogenbesitz verurteilt worden war und 3 Jahre später mehrere Tage in einem diabetischen Koma lag, weil er seine Gesundheit mit Füßen trat. Trotzdem erschien 1987 mit In the Dark ein neues Album. Der gerade gehörte Song war tatsächlich der einzige Top-10-Hit der Deads in den USA. In der Folge wuchs die Popularität der Band immer weiter, die Arenen wurden immer größer, in denen sie spielten, und die Konzerteinnahmen von Grateful Dead konkurrierten damals mit den größten Namen im Business wie Michael Jackson. Bis 1995, als Garcia einem Herzinfarkt erlag. Man kann es nicht anders sagen, er hatte es drauf angelegt. Wie Grateful Dead hatten auch Steely Dan 1980 ihr vorerst letztes Album veröffentlicht. Bei ihnen dauerte es sogar 20 Jahre bis zur nächsten Platte. Hier sind sie mit Gaslighting Abbey.
by the sea. Flame is the game.
Gaslighting Abbey, die lügende Abbey. Damals hat man das noch nicht so genannt, aber diese Art von Musik nennt man inzwischen Yachtrock und sie ist gerade wieder cool. 2000 war sie das nicht. Dieser hochglanzpolierte, leicht angefangte West Coast Pop war eigentlich ein Phänomen der 70er gewesen. Im Gegensatz zu den meisten Bands aus dieser Zeit waren Donald Fagen und Walter Becker, das Duo hinter Steely Dan, belesene Scherzbolte. Der Bandname stammt aus einem Buch des Speed-Poeten William S. Burroughs, einem der großen Autoren der amerikanischen Gegenkultur. Der Steely Dan in seinem Buch Naked Lunch war ein riesiger mechanischer Dildo. Anders als bei so manch anderen Bands hier bedeutete die lange Pause bei Steely Dan keine musikalische Neuerfindung. Becker und Fagen knüpften nahtlos an ihre letzten beiden Platten Asia und Gaucho an. Will man die amerikanische Erstpressung dieses Albums übrigens auf Vinyl besitzen, so muss man bis zu 700 Euro dafür berappen. Anfang der 2000er wurden nämlich neue Alben nur in Kleinstaufnahmen gepresst, wenn überhaupt. Im gleichen Jahr feierte eine der wichtigsten Heavy-Metal-Bands aller Zeiten ihre Rückkehr. Hier sind Iron Maiden mit The Wicker Man.
Yeah.
The Wicker Man von Iron Maiden. Nein, Iron Maiden waren zwischen 1983 und 2000 keineswegs untätig. Nach dem Ausstieg von Sänger Bruce Dickinson hatten die eisernen Jungfrauen mit Blaze Bayley schnell einen Nachfolger gefunden und zwei Alben mit ihm aufgenommen. Allein, der neue wurde von den Fans nicht so akzeptiert wie sein stilprägender Vorgänger. Dickinson selbst hatte in der Zwischenzeit einige Soloalben aufgenommen, von denen die beiden letzten doch schon wieder sehr nach Maiden klangen. Also raufte man sich wieder zusammen, Dickinson brachte gleich auch noch Gitarrist Adrian Smith mit zurück, der die Band 1990 verlassen hatte. In dieser Besetzung nahmen Maiden im Handumdrehen wieder ihren Platz an der Spitze des Heavy-Metal-Olymps ein und halten ihn bis heute inne. Das war das siebte und letzte Comeback für heute. Nächste Woche folgt der Nummer 8, wenn sonntags die neue Folge von Musikradio 360 erscheint. Bis dann, tschüss.
Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee! Einfach eine Mail an steilpass@sportradio360.de schicken und ihr bekommt alle Infos. Und versäumt nicht die Big Show. Jeden Donnerstag neu.